What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Den heutigen Podcast widmen wir einem sehr interessanten Zukunftsfeld, nämlich der Frage, wie man Organisationen sinnvoll und zukunftsfähig organisiert und strukturiert. Um es gleich mal vorwegzunehmen, es geht um hierarchiefreie Strukturen und Selbstverantwortung der Teams. Dazu konnte ich mit Dirk Fußmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Wir Design AG, einen wunderbaren Gesprächspartner gewinnen, der einen spannenden Transformationsprozess mit seiner Agentur hinter sich hat. Und ich glaube, man kann auch sagen, erfolgreich hinter sich hat, sofern man jemals mit Transformation zu Ende ist. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, Dirk, dass du Lust und Zeit hast, heute deine Erfahrungen mit uns zu teilen und hoffentlich viele gute Inspirationen und Impulse reinzugeben. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo Kim, freue mich sehr.
Ich mich auch. Und damit die ZuhörerInnen wissen, wen sie da vor sich haben, ein wirklich ganz kurzer Background mal zu deiner Vita. Du bist Diplom-Designer und was ich sehr, sehr spannend finde, du bist seit 1997 bei Wir Design. Man könnte ja immer glauben, Transformationsprozesse werden durch neue Menschen ausgelöst, die zu einem System, zu einer Unternehmung hinzustoßen. Deswegen diesen Aspekt finde ich besonders spannend, dass das sozusagen trotz so langer Zugehörigkeit jetzt auch diese Neuerungen aufgenommen hat. Also seit 1997 bist du bei Wir Design an den beiden Standorten Braunschweig, Berlin. Ich glaube, Braunschweig war zuerst da, Berlin ist dann etwas später, ich glaube, zu Anfang 2000er dazugekommen. Du sitzt, glaube ich, auch in Berlin, ne?
Ich bin in Berlin, ja, genau.
Wo sitzt ihr da?
Das ist genau richtig. Wir sitzen jetzt in Pankow, also Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Pankow, in der alten Fabrik.
Okay, sehr schön. Und du warst vorher Chief Creative Officer und jetzt bist du seit einiger Zeit Vorstandsvorsitzender. Vielleicht zu Wir Design noch so ein, zwei Worte. Ihr seid eine der führenden, inhabergeführten Marken- und Designagenturen. Und man kann das, glaube ich, so selbstbewusst sagen, konstant in den Top 10 der deutschen Agentur-Rankings vertreten. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Bei uns arbeiten so um die 75 Leute etwa.
Genau. Okay, gut. Also vor allem auch eine spannende, wie soll ich sagen, Teamgröße für das Thema Transformation. Nicht ganz klein, wo man immer sagt, das ist so ein bisschen probieren im Reagenzglas, sondern schon eine wirklich veritable Größe. Was ich interessant finde, und damit würde ich gerne einsteigen, Dirk. Die Agentur wurde 1983 gegründet. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich freue mich immer, wenn ich so Agenturen auch vor mir habe, die schon so lange und so viele Phasen und Transformationen letztlich hinter sich haben. Und unter dem Motto Next Generation Wir Design habt ihr vor einiger Zeit den Generationenwechsel eingeläutet. Du bist neuer Eigentümer, bist Vorstandsvorsitzender, hast alle Aktien der Wir Design Communication AG übernommen und ja, den Generationenwechsel gestartet, obwohl du schon selbst so lange bei Wir Design bist. Und ich finde das unglaublich spannend. Ich habe es ja selbst auch erlebt. Generationenwechsel in der Agenturszene sind sehr selten. Und wenn sie dann da sind, sind sie noch seltener erfolgreich. Deswegen einfach mal an dich zum Start die Frage, wie kam es überhaupt zu diesem Thema Generationenwechsel? Also gab es einen Moment, wo es dann plötzlich hieß, oh Gott, was machen wir eigentlich, wenn die ursprünglichen Gründer und Vorstände ins Rentenalter kommen? Ist das ein lang vorbereiteter Riesenplan, der dahinter steckt? Wie war das bei euch? Erzähl mal.
Ja, einen ewig langen Plan gibt es natürlich nicht oder gab es nicht. Es war so, dass ich irgendwann die Frage gestellt habe, wie geht es eigentlich weiter? Man muss vielleicht wissen, dass wir einen Vorstand hatten, der aus 4 Personen bestand. Früher waren es mal 8 Personen, zum Schluss waren es eben noch 4 Vorstände. Und ich habe irgendwann die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich mit Wir Design, wenn ihr denn mal irgendwann nicht mehr dabei sein solltet? Und da gab es in dem Moment noch kein richtiges Konzept. Und es war mehr oder weniger meine Frage, war, glaube ich, der Auftakt zur Übergabe beziehungsweise zu der Fragestellung, wie geht es weiter mit Wir Design, wenn die Vorstände ausgeschieden sind. Und danach haben wir begonnen, erstmal darüber nachzudenken, wie wir uns aufstellen müssten. Die erste Antwort auf die Frage war, wir müssen den Vorstand verjüngen. Und deswegen bin ich seit 2015 im Vorstand als einer der neuen und Nichtgründer. Also neu ist immer in Anführungsstrichen, ich bin tatsächlich schon sehr lange da, aber ich bin halt dazugekommen, um genau mit den Altvorständen zusammen zu überlegen, wie wir denn in die Zukunft gehen können. Und es gab dann relativ schnell die Erkenntnis, dass wir so in der Form eigentlich nicht weiterarbeiten können, weil es waren eben sehr viele Personen, die sich die Aufgaben geteilt haben, die natürlich alle für sich gesehen schon Instanzen im Markt waren und ihre Kundenstämme auch hatten. Und ich habe gesagt, ich würde gerne in die Nachfolge gehen, aber ich kann so ein System nicht als Einzelperson tragen, sondern ich brauche ein System, in dem wir gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammen dieses System aufbauen und dann auch gemeinsam tragen. Und das war der erste Schritt und der erste Gedanke. Da haben wir noch gar nicht über New Work oder über irgendeine Form nachgedacht, sondern es war einfach nur so eine Art Absichtserklärung. Und Absichtserklärung war auch das Stichwort zu Beginn. Wir haben im Grunde gemeinsam so eine Art Letter of Intent entwickelt, wo wir gesagt haben, wie wir WeDesign in die nächste Generation tragen wollen. Und da stand drin sowas wie unsere Kultur beibehalten, dieses Wir-Gefühl weiter zu transportieren. Und vor allem auch, dass man unsere Werte, also die wir gemeinsam geteilt haben, dass wir die weiter aufrechterhalten. Und dadurch ergaben sich eine ganze Reihe von Optionen, die wir vorher natürlich mal überlegt hatten, wie man sich verändern kann, plötzlich auch nicht mehr, weil wir das Gefühl hatten, dass wir WeDesign in der Form, wie es jetzt ist, nur transformieren können, wenn wir die Menschen, die in WeDesign arbeiten, auch mitnehmen, wenn wir denen das Gefühl geben, es verändert sich eine Menge, aber eben nicht personell oder rein strukturell, sondern es war dann vor allem auch eine Frage von, wie kann man diesen Spirit, den wir über diese ganzen Jahrzehnte aufgebaut haben, weitertragen. Und damit war dann klar, wir versuchen es gemeinsam und wir werden versuchen, ein neues System aufzusetzen. Und dieses neue System haben wir dann aufgebaut mit einem Coach. Und das war eine spannende Reise.
Das glaube ich. Und auf die Reise würde ich auch gleich super gerne eingehen, weil wie du sagst, es ist ja vor allem immer eine Reise, die sicher auch Höhen und Tiefen hat in dem gesamten Prozess. Ja. Sag nochmal, Generationenwechsel, das sagt sich ja immer so schnell. Und ich finde gerade, wenn man ja auch Menschen vor sich hat, die diese Unternehmung mal gegründet haben, hängt ja sehr viel eigenes Herzblut, sehr viel Vorstellungen und auch die Vorstellung, dass man vieles eben auch sehr richtig gemacht hat dahinter. Vielleicht so eine Frage, wie groß ist euer Vorstandsgremium auch zu dem Zeitpunkt dieses Wechsels gewesen oder auch dieser zukunftsfähigen Aufstellung, dieser Reise? Und wie schwer ist es den Gründern auch gefallen, ich sag mal, an die nächste Generation zu übergeben?
Zu dem Zeitpunkt, als wir die Transformation in Richtung eines selbstorganisierenden Unternehmens vorgenommen haben, waren wir 4 Vorstände und ich bin als 5. dazugekommen. Und danach haben wir das Ganze diskutiert, haben uns Partner gesucht, die uns dann geholfen haben, das Ganze zu öffnen. Ab dann war es eigentlich kein Diskurs mehr, den wir nur noch intern hinter verschlossenen Türen geführt haben, sondern wir haben es dann in einem ziemlich neuen Format für alle Kolleginnen und Kollegen geöffnet. Mhm. Und das war höchst spannend. Und das, was wir lernen mussten, war tatsächlich dieses Loslassen, sich gegenseitig vertrauen, auch diese Frage, wer übernimmt eigentlich die Verantwortung zukünftig und wie ist es in der Übergangszeit und wie ist es in einem System, wo Verantwortung vielleicht ganz anders definiert wird. Und ich denke, das waren vor allem die ersten größeren Themen, die man hat, wenn man sich mit so einer Art der Organisation auseinandersetzt. Und das sind auch immer dieselben Fragen, die einem jetzt gestellt werden. Irgendjemand muss doch entscheiden, irgendjemand muss doch und so weiter. Ich habe das Gefühl, wir haben früher viel weniger und viel seltener entschieden und wir entscheiden heute viel, viel mehr und viel besser und viel öfter, fast täglich. Und das ist ein echter Fortschritt, den wir uns damals nicht vorstellen konnten, weil es wirklich auch kein Umfeld war, in dem sowas normalerweise stattfindet.
Und trotzdem ist es wahrscheinlich deinen älteren Kollegen oder KollegInnen auch schwer gefallen, sich mit dieser neuen Art zu arbeiten, zu denken, Entscheidungen nicht mehr so hierarchiebewusst zu treffen. Ist es wahrscheinlich schon schwer gefallen, sich darauf einzulassen, auf diese neue Reise, oder?
Ja klar, es ist sicher auch eine Typfrage. Also es gibt eben auch so Menschen, die unterschiedlich strukturiert sind, die unterschiedlich denken, die unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Und erstmal muss man sagen, das fand ich höchst beeindruckend, wie die alle gemeinsam den Willen entwickelt haben, daran zu arbeiten. Also das heißt erstmal überhaupt vielleicht auch alte Denkweisen über Bord zu werfen, ist ja auch selbst in meinem Alter nicht mehr ganz so einfach. Und wenn man noch ein bisschen älter ist, wird es vielleicht noch schwieriger und vor allem, wenn man ein Unternehmen so lange sehr erfolgreich geführt hat. Ja, das war tatsächlich, ich glaube, das war die erste etwas längere Lockerungsübung, die wir da vorgenommen haben. Und da hatten wir einen Coach, der uns da nicht mal unbedingt locker gemacht hat, sondern er hat schon ein bisschen uns locker geklopft oder geschlagen oder mit dem Hammer draufgehauen, dass wir uns von diesen alten Vorstellungen so ein bisschen lösen. Also es war schon wirklich spannend und da gab es natürlich auch Konflikte und es gab auch Reibungspunkte, an denen man dachte, oh, das ist gar nicht unser Stil. Wir Design ist tatsächlich eher ein Unternehmen, das sehr ja, kommunikationsbewusst intern ist und auch sehr stark auf soziale Kompetenz Wert legt. Und da war es schon schwierig, dass man da jemand vor sich hatte, der schon zu Beginn gesagt hat, Empathie könnt ihr von mir nicht erwarten. Ich helfe euch, aus dem alten Schlamassel rauszukommen und ein vernünftiges neues System aufzubauen.
Das hat der Coach und, zu euch gesagt zum Start des Prozesses?
Ja, das hat er ziemlich wörtlich so gesagt.
Wow. Also,
ja, weil wir festgestellt haben, in einem, so einer Art persönlichen Einstufungstest, dass wir vom Typ her, Typus, alle sehr harmoniebedürftig sind. Mhm. Ich war diametral auf der anderen Seite. Ich war harmoniebedürftig und war aber eher ein bisschen progressiver unterwegs. Und er war so genau dazwischen, hat gesagt, ihr merkt schon, mit euch kann ich eigentlich nichts anfangen, aber ich kann mit der Aufgabe was anfangen. Und das war eine spannende Konstellation.
Wie habt ihr den gefunden, den Coach?
Wir haben, was ja sehr selten ist für uns Agenturen, mal einen Pitch gemacht. Also wir haben selbst gepitcht und hatten unterschiedliche Coaches und auch Unternehmen, die uns dann versucht haben zu überzeugen. Viele hatten tatsächlich die Idee zu wissen, was wir machen müssen. Das war ein bisschen irritierend, weil wir selber nicht wussten, wo wir hin wollten. Und die haben dann gleich gesagt, ja, ihr könnt es so und so machen, dann werdet ihr das erreichen, was ihr wollt. Und der Coach, den wir genommen haben, der hat uns überzeugt, weil er mit uns einen Nachmittag oder einen Vormittag zusammengesessen hat und mit uns zusammen gearbeitet hat und hat uns nach diesen, glaube ich, 3 Stunden derart klar analysiert und auseinandergepflückt, dass wir alle hochrote Köpfe und einen offenen Mund hatten, wie er das so schnell rausgefunden hat. Mhm. Und haben gesagt, das war vollkommen überzeugend, auch wenn es nicht unbedingt jetzt besonders charmant war. Es war aber einfach erhellend und er hat zumindest neue Perspektiven aufgezeigt, an die wir so nicht gedacht haben. Und wie gesagt, ich glaube, uns war allen nicht so ganz bewusst, was wir uns da reingeholt haben. Es war aber intuitiv das Richtige. Und es war auch richtig, dass wir jemanden gesucht haben, der nicht so ist wie wir, nicht so harmoniebedürftig, sondern der uns auch ruhig ein bisschen fordert. Und das hat uns mit Sicherheit weitergebracht.
Ich glaube, solche Prozesse, also das ist ja immer die Hoffnung, alle sehen, dass man auf was total Positives zusteuert und dass hoffentlich die Situation danach angenehmer ist, zukunftsfähiger und all das. Und trotzdem vergessen, glaube ich, viele dabei, wie anstrengend, teilweise schmerzhaft, mit roten Köpfen versehen ein solcher Prozess eben auch tatsächlich selbst für das Management, aber auch für alle Beteiligten sein kann. Also deswegen glaube ich, erstens oder der Punkt, sich da auch jemand Neutralen reinzuholen, der einem das offenbart, unabhängig von der Hierarchie, die da gerade zu ihm spricht, sondern tatsächlich irgendwie neutral die Situation zu analysieren, ist sehr, sehr klug. Und gleichzeitig, wie du sagst, bei den anderen, dass du das Gefühl hattest, wieso wissen die eigentlich, wo wir hin müssen, obwohl wir es noch gar nicht wissen. Wie geht man einen Prozess an, wenn man noch nicht weiß, wo man hingeht? Also wie kann man sich bei euch diesen Auftakt vorstellen? Habt ihr so eine Art Vorstruktur der nächsten Schritte oder das so eine Art Zielbild definiert und dann auch überlegt, wie kommt ihr dem näher und dann einen Auftakt mit dem gesamten Agenturteam gemacht? Oder wie kann man sich, also wann kam der Moment, wo ihr gesagt habt, wir verändern uns, wir marschieren Richtung Zukunft, das ist unser Coach, so gehen wir vor?
Ja, also ich muss mal so ein bisschen überlegen, wie das war, aber ich glaube, es war so, dass uns, wie gesagt, nicht mal unbedingt so ganz klar war, worauf es hinausläuft, weil wir hatten eine ziemlich konkrete Frage, wie können wir ein Board von 4 Leuten übergeben an eine Person, in Klammern, später kommen noch weitere Vorstände wieder hinzu, aber zunächst mal müssen wir einen neuen Zustand erzeugen und ich hatte immer die Idee, ich habe immer gesagt, ich möchte gerne, dass wir aus diesen 4 Säulen, die wir da hatten, aus diesen Personensäulen, die da waren, jetzt ein System machen. In diesem System müssen mehrere Leute diese Funktion übernehmen, weil ich das nicht alleine kann und weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass wir sehr, sehr gute Menschen an Bord haben, die das alle sehr gut können. Und ich bilde einen Flaschenhals in dem Moment, wenn ich mich drüber setze und sage, das ist schön, dass du das genauso studiert hast und vielleicht sogar noch vor noch nicht ganz so allzu langer Zeit und du bist technisch viel besser, aber erstmal muss ich entscheiden. Das ist ja eine Denkweise, die sehr verbreitet ist. Und ich fand es eher befreiend, dass da so viele sehr schlaue und sehr qualifizierte Menschen sind, die mir helfen, V-Design zu dem zu machen, was wir jetzt gerade vor uns sehen, nämlich ein gutes System, das organisch gewachsen ist und wo wir uns alle gegenseitig respektieren. Also es gab ein Menschenbild, das wir gemeinsam hatten, also von wegen, wie gehen wir miteinander um? Mhm. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich glaube, das Menschenbild, das wir alle gezeichnet haben, war irgendwas mit Vertrauen, mit wir helfen uns gegenseitig und wir sind da an der Stelle sehr kooperativ. Und ich glaube, das war so der Ausgangspunkt, der dann dahin geführt hat, dass wir eigentlich gar nicht anders können, als so miteinander zu arbeiten.
Und gab es dann den Auftakt, wo ihr den Coach vorgestellt habt und dann allen Mitarbeitenden gesagt hat, so sehen die nächsten Schritte aus, ihr könnt euch beteiligen, wenn ihr wollt, oder ihr müsst euch sogar beteiligen, wenn ihr Teil des Systems seid? Wie war das?
Ja, also ich muss immer so auch überlegen, wie das war, als wir noch Hierarchien hatten. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, ist aber tatsächlich so, weil wir, es war früher so, wir haben zu fünft gesessen und haben getagt. Wir haben gelegentlich mal ein paar Experten dazugeholt, wenn es um Fachthemen ging. Ansonsten war das eine klassische Vorstandssitzung, also mit langer Tafel und mit diesem Balsengebäck und so. Und es war halt, wie man es so gemacht hat. Und die erste Idee, die von unserem Coach kam, war, ihr müsst das öffnen. Also eigentlich dürft ihr gar keine geschlossenen Türen mehr haben. Das fanden wir natürlich, also ich fand das nahezu amüsant bis sehr, sehr positiv, weil es ist einfach ein komischer Gedanke, wenn man das Gefühl hat, ich mache jetzt die Tür auf und alle können zuhören, worüber wir reden. Und dann aus dieser offenen Tür ist diese Idee eines Tandemgesprächs geworden. Tandemgespräch heißt so viel wie, wir machen offene Gespräche zu allgemeinen Themen, die bei V-Design angefasst werden sollen, wo immer ein Tandem da ist aus zwei Vorständen und einer Gruppe von beliebig vielen Kolleginnen und Kollegen. So, und diese Runde haben wir begonnen und haben dann so Themen diskutiert, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir uns organisieren, was liegt uns am Herzen, was ist wichtig, was können wir über Bord werfen. Und das waren relativ offene und sehr weiche Fragen, die dann hinterher aber ziemlich hart diskutiert wurden. Und es war dann eben auch so, dass wir gemerkt haben, wir können unsere Vorstellung als Vorstände da einbringen und auch die Fragestellungen, aber das Mitgestalten wurde tatsächlich dann auch von den KollegInnen dann auch übernommen. Und das war insofern auch gut, als dass wir die Form von Implementierung an der Stelle ja schon begonnen haben. Also das heißt, als wir fertig waren mit all dem, war es nicht mehr so, dass wir erstmal alle ins Bild holen mussten und uns erstmal erklären, so ja, was haben wir denn da alles gemacht und wie soll man das erklären, ist halt auch echt kompliziert, sondern alle waren drin, alle waren schon mal in diesen Runden und haben sich diese Themen angehört, alles, was in den Runden besprochen wurde, wurde eher visuell, ein bisschen emotionaler und auch ein bisschen expressiver dokumentiert. Also auch wenn dann mal die Fetzen flogen, dann wurde halt auch mal eine Collage draus gemacht und es wurde dann einfach auch so veröffentlicht. Es hat oft für viel Heiterkeit, aber auch viel Fragezeichen und viel Emotionen dann auch gesorgt. Und diese Transparenz, die von vornherein da war, die hat einfach dazu geführt, dass wir in der Umsetzung ins Unternehmen sehr viel Geschwindigkeit aufgenommen haben. Und wir haben uns gewundert, wie gut das tut, wenn man mal mit allen drüber redet, weil man nicht immer dieses Gefühl hat, oh, man sieht, was der, die oder irgendeine Gruppe dazu sagt. Das hat uns wirklich sehr schnell nach vorne gebracht. Und das wurde auch wirklich dann von den Mitarbeitenden auch echt wirklich sehr gerne angenommen. Und das war dann Talk of the Town die ganze Zeit über so ein gutes Jahr mindestens. Irgendwann wird das auch zu einer gewissen Form von Normalität. Also die Leute finden es normal, dass man über Unternehmensstrategie redet und man unterhält sich in der Küche drüber. Und das war gut. Das war dann irgendwann noch ein Zustand, wo wir dann auch das Gefühl hatten, wir kommen langsam in so eine Phase, wo wir das auch gut alleine handeln können. Der Coach hatte damals im Prinzip, der hat gesagt, ich mache das zu einer Art Festpreis und solange wie ihr mich braucht, bin ich da. Und das hat er auch gemacht und wir haben ihn dann irgendwann auch verabschiedet, weil wir gesagt haben, ich glaube, wir kommen jetzt ab hier alleine klar.
Du musst uns nicht mehr klopfen und schlagen, wir sind...
Ja genau, du hast uns weich geklopft, du hast es geschafft, jetzt arbeiten wir weiter. Weil interessant war auch, er hat uns auch keine Business-Konzepte oder so auf den Tisch gelegt. Er hat nur gesagt, ich kann euch die grundlegenden Prinzipien erklären und den Rest müsst ihr euch selbst erarbeiten. Und das haben wir gemacht. Wir haben immer gemerkt, so, da kann er uns nicht helfen, weil wir haben das Prinzip verstanden. Und aber für dieses Prinzip und für dieses Unternehmen müssen wir bestimmte eigene Spielregeln oder eigene Spiele oder eigene Gesetzmäßigkeiten entwickeln, eigene Tools. Wir haben jede Menge Tools entwickelt, auch programmiert. Und das ist war ein hochgradig spannender Prozess zu merken. Ich glaube, wir haben uns schon von dem einen Status in einen etwas anderen hinüberbewegt. Wir haben am Anfang einen, ich will jetzt nicht sagen taktischen Fehler, aber vielleicht war es einfach auch so ein bisschen der Respekt vor dieser großen Aufgabe. Wir haben an zwei Standorten eine Zeit lang unterschiedliche Systeme gehabt. Also das heißt, das Neue und das Alte liefen eine Zeit lang parallel, aus einer gewissen Unsicherheit heraus, ob das überhaupt tatsächlich funktioniert.
Weil, ne, so als Fallback-Szenario, wenn man dann...
korrekt.
Ja. Wie eine Testumgebung bei der Programmierung. Ne? Wir haben das noch.
Ja, wir haben das ja noch. Das können wir aus der Schublade ziehen, wenn es nicht funktioniert. So ungefähr war das gedacht. Es hat aber dazu geführt, dass wir diese beiden Systeme nebeneinander sich konterkarieren. Weil wenn, also es ist eine ganz einfache Sache, wenn ich sage, es ist hierarchiefrei, was wir hier tun, und es gibt dann aber doch noch irgendwo eine Hierarchie, dann ist es in dem Moment, in der Sekunde, ist es nicht mehr hierarchiefrei, sondern jeder weiß sofort, jeder lernt es sofort. Es wird zwar gesagt, das ist hierarchiefrei, es ist aber nicht hierarchiefrei. Und deswegen mache ich genau das, was ich eben als Kolleginnen und Kollege nicht tun soll. Ich lehne mich wieder zurück und sage, gut, wenn es so ist, dann möchte ich auch gerne, dass diese Hierarchie dann auch ausgeübt wird und ich möchte das tun, was mir diese mir vorgesetzte Person dann auch sagt. Mhm. Und das wollten wir ja eben nicht mehr. Und das war interessant, wie sich das auswirkt. Mhm. Wir haben das zum Glück dann irgendwann überwunden und es war dann auch so, es hat eine sehr hohe Dynamik auch entwickelt und es hat vor allem auch unsere Standorte extrem zusammengeschweißt. Mittlerweile haben wir Teams, wir haben dynamische Teams, die über die Stadtgrenzen hinweg miteinander arbeiten. Mhm. Also das heißt, wir haben Partnerteams oder sind Leute, die sind zusammen in einem Team, die eben in Braunschweig und in Berlin sitzen.
Ist denn die, du hast ja eben kurz von diesen Tandem-Meetings erzählt, die dann irgendwann dafür gesorgt haben, dass das Gespräch über Unternehmensstrategie fast zu etwas ganz Normalem, also Küchentalk, dann eben auch geworden ist. Kann man sich das so vorstellen, dass es immer Schwerpunktthemen gab? Also, dass man gesagt hat, heute ist Tandemgespräch rund um das Thema, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit. Übermorgen geht es um die Frage, wie strukturieren wir Teams oder wie können Entscheidungen herbeigeführt werden, bis hin zu, wie gehen wir Kapazitätsplanung an? Kann man sich das so vorstellen? Also, wie granular oder auch, ich sag mal, metathematisch waren diese Tandem-Talks dann?
Wir haben die vor jedem Termin mit der Gruppe zusammen besprochen. Also wir haben so eine Art Barcamp gemacht. Das war immer so, man hat sich getroffen, man hat zusammengesessen, hat gesagt, worüber reden wir heute? Also wir wissen, worüber wir gesprochen haben. Wollen wir da andocken? Und dann wurden Themen gesammelt und dann wurden aus dieser Gruppe heraus die Themen dann ausgewählt, die dann besprochen wurden.
Und die Gruppe selbst war dann, waren das alle, die Lust hatten, dazu zu kommen? Oder war das sozusagen immer abwechselnd, damit alle mal durften und es nicht zu groß wird? Oder wie habt ihr das organisiert?
Also zunächst mal durften alle waren eingeladen. Mhm. Und es waren immer so Gruppen, ich muss mal überlegen, so ich glaube so 12 bis 14 Leute. Irgendwann haben wir auch gesagt, es dürften nicht zu viele werden. Es muss auch irgendwie noch handelbar sein. Und man braucht ja auch ein bisschen Zeit, um zu diskutieren und so, und man braucht Raum. Das hat dann hinterher dann einfach so ein bisschen so ein Austausch gegeben, wer war schon mal drin, wer möchte denn, und einige haben auch gesagt, ach, ich gucke mir das lieber so ein bisschen aus der Ferne an, andere haben gesagt, ich möchte nächstes Mal wieder dabei sein. Das konnte aber auch ganz gut in dieser Gruppe geregelt werden, wer dann dabei ist und wer nicht, und das war vollkommen offen. Das war wirklich so, diese Gespräche hatten keine Agenda vorher. Es gab keine Tops oder sowas. Aber wir sind an allen substanziellen Punkten vorbeigekommen, die wir klären mussten, um uns zu trauen, dieses System mal auszuprobieren.
Und dieses Ausprobieren, du hast es ja erwähnt, ne? Ihr seid durch dieses Format eigentlich schon direkt in die Implementierung gegangen. Klassischer Fall ist ja, man hat so ein Meeting, ich sag mal, in alten Strukturen hat man so ein Meeting und sagt, danke für die spannenden Impulse, wir nehmen das jetzt mal mit. Was habt ihr anders gemacht, damit es nicht dazu gekommen ist? Habt ihr dann in dem Raum die Leute gefragt, hat jemand von euch Lust, dieses Thema weiterzutragen? Oder wer nimmt dieses und jenes Thema mit, um daraus, ich sag mal, das auch zu schaffen, dass es gelebt wird bei uns?
Mhm. Also in der ersten Phase ging es noch nicht so da um operative Themen. Also es ging nicht darum, wir setzen uns zusammen und überlegen uns, wie wir jetzt einen Teil machen, sondern wir haben wirklich sehr lange erstmal gebraucht, um unsere Welt für uns zu definieren. Und da ging es noch nicht darum, wie machen wir eine Arbeitsgruppe, die jetzt sich ein spezielles Thema zum Thema, keine Ahnung, HR, irgendwas für, oder für New Pay oder sowas. So weit waren wir gar nicht. Wir haben erstmal nur an diesem Gedanken gearbeitet, wie ist es wohl, wenn wir selbst organisiert sind und wie ist es denn, und dann von da aus kommt man nämlich zu den Punkten, was braucht man dazu? Und das sind schon so Themen, da ist man noch ganz weit weg von operativen Tagesthemen. Da ist man wirklich erstmal bei der Frage, naja gut, was benötigt das? Also man kommt dann erstmal an organisatorischen Dingen vorbei. Man landet dann aber zum Schluss unweigerlich bei Vertrauen. Das ist ein ganz einfacher Begriff, der zum Schluss für alle klar war, okay, wir vertrauen uns. Mhm. Das war so ein Punkt, den wir brauchten, um auf dieser Vertrauensbasis überhaupt so ein System aufzubauen. Weil wenn man das nicht hat, dann ist es so, dass man sagt, so ja, ich vertraue dir, aber wenn es dann auf hart kommt, ja, dann vertraue ich doch lieber meiner Meinung. Und daraus sind dann ganz viele Dinge entstanden, die wir für uns entwickelt haben, die sehr wichtig geworden sind. Also beispielsweise das Konsultationsprinzip. Das heißt, also es gibt eben immer mindestens 4 Augen bis 6 Augen, die über Dinge entscheiden. Es sind entstanden unsere Flips. Diese Flips sind nichts anderes als Iterationen. In diesen Iterationen werden Dinge ausprobiert und getestet. Und wenn sie für gut befunden werden, werden sie dann ausgerollt aufs ganze Unternehmen. Wenn nicht, werden sie entweder wieder zurückgestellt oder das Gute in diesen schlechten Aktionen rausgefiltert, um dann weiterentwickelt zu werden. Mhm. Und das waren so 2 Prinzipien, also dass man sagt, so, ich glaube erstmal, dass das Kollektiv gute Ideen hat, basierend auf einer grundlegenden Strategie für eine Marken- und Designagentur natürlich. Und dann die Frage, wie macht man denn das ohne Hierarchien und wie kommt man denn von einer Alpha-Pyramide, also das heißt, von einem da oben, ganz oben sitzt jemand, der entscheidet und ganz unten sitzen Leute, die müssen es dann machen. Das ist das klassische Management-Modell, das man eigentlich so kennt. Also man kennt die ganzen Management-Strukturen darunter, bis zu den ausführenden Kräften, wenn man jetzt das despektierlich sagen möchte. Bei uns läuft es jetzt anders. Im Grunde bin ich, seitdem wir dieses neue System haben, bin ich jetzt nicht mehr der oben sitzende Vorstand, sondern ich bin Support. Mhm. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass alle anderen, die bei uns arbeiten, in der Lage sind, ihren Job so gut zu machen, wie es geht. Also ich sorge dafür, dass wir die Infrastruktur haben, dass wir die Ressourcen haben, dass wir genügend Raum haben, uns auszutauschen, dass wir die strategischen Eckpfeiler mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen entwickeln, die dann ausformulieren und dann wiederum zur Verfügung stellen. Das ist man könnte sagen, ein von innen nach außen und außen nach innen. Das ist aber kein von oben nach unten. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Kundenbeziehung sage, ich bin Vorstandsvorsitzender, ich möchte, dass du, lieber Kundenverantwortlicher, diesen Job jetzt mal nicht in Rot, sondern in Blau machst, weil ich bin nämlich dein Vorgesetzter. Das wird bei uns nicht passieren und das ist auch noch nie passiert. Alle Teams, die mit den Kunden zusammenarbeiten, haben den unschlagbaren Vorteil, dass sie ihre Kunden und die Strategie, die der Kunde verfolgt oder die wir gemeinsam entwickelt haben, dass der die auch dann so umsetzen kann, wie es gedacht ist. Wenn ich von außen dazukomme und irgendwann sage so, ich habe auch eine gute Idee, die möchte ich gerne mit einbringen, kann ich das tun, wenn ich mich sozusagen in die Konsultation mitbegebe, aber nicht als Ultima Ratio, nicht als der zum Schluss dann nochmal sagt, so, ja, ist alles ganz hübsch, aber wir machen es dann doch anders. Das passiert nicht und das wird auch nicht mehr passieren und darauf können sich alle verlassen. Hat einen Effekt, weil die Leute dann plötzlich viel selbstständiger denken dürfen, müssen, wollen. Also die meisten wollen es und sie dürfen es und daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, dass man nicht mehr gesagt bekommt, was man tut, sondern dass man das tut, was man für richtig hält, beziehungsweise was man auch in diesem kleineren Mikrokosmos in Kundenbeziehungen für richtig hält. Und das kann man nicht gewährleisten, wenn man sagt, es gibt eine Koryphäe und die macht alles. So haben wir ganz viele extrem spezialisierte Teams, die sich auch an den Kundenwünschen orientiert bilden. Und die können diese Kundenwünsche viel besser erfüllen, als ich es jemals konnte oder können werde. Und deswegen ist das eine tolle Situation, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss nicht der Beste sein, ich muss nur der Beste darin sein, meine besten Kolleginnen und Kollegen oder alle Kolleginnen und Kollegen in ihrem Besten zu unterstützen. Mhm. Das ist ein echter Schatz und es macht auch sehr viel Spaß zu sehen, wenn es dann funktioniert, ohne dass man da selbst großartig daran beteiligt war. Sondern man ist dann ein großer Fan von den Leuten, man freut sich, wenn die erfolgreich sind und wenn das gut funktioniert. Und das ist auch hochgradig befriedigend und nicht frustrierend, sondern man hat ein gemeinsames Erfolgsgefühl.
Ich wollte dich gerade fragen, weil du sagst, es ist nicht nur frustrierend. Hast du seitdem weniger oder mehr schlaflose Nächte?
Definitiv weniger. Ich muss mal überlegen, ich habe, glaube ich, gar keine schlaflosen Nächte mehr gehabt, weil ich habe, es ist gut, wenn man so ein System hat, auf das man sich verlassen kann. Und also die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, wenn man denen vertraut, dann hat man viele Situationen, natürlich im Persönlichen. Also wir arbeiten sehr hart und sehr viel mit uns, an uns, gemeinsam. Wir reden viel. Wir haben ganz viele Formate, in denen wir zusammenkommen, viel kommunizieren über tägliche Dinge und vor allem auch über, wie können wir uns als, ich sag jetzt mal, ich will den Begriff nicht überstrapazieren, weil ich finde den manchmal ein bisschen schwierig, als Familie sozusagen weiterentwickeln. Wir sind keine Familie, aber wir sind familiär, sagen wir es mal so. Mhm. Und dieses Familiäre, das beinhaltet eben noch, dass man Verantwortung füreinander übernimmt. Und das ist ein Thema, das mir dann eher schlaflose Nächte macht. Also wenn ich dann merke, da funktioniert etwas im Sozialen nicht so, ist das schwerwiegender, als da funktioniert ein Projekt nicht. Weil diese schlaflosen Nächte, die verteilen wir gerade alle übereinander, also über das gesamte Unternehmen. Und das ist hochgradig interessant, wie auch die Innovationskraft gestiegen ist, seitdem wir das machen, weil wir viel mehr miteinander reden und die Informationen sofort teilen, sobald wir sie haben. Mhm. Wir haben uns auch sofort alle technischen Möglichkeiten gegriffen, die wir brauchen, um gut miteinander zu arbeiten. Sprich, wir haben eigentlich die erste Reaktion von diesem Prozess war, dass wir damals mit Slack noch angefangen haben, mittlerweile schon lange nicht mehr wegen Datenschutzproblemen und so. Aber wir haben einfach in dem Fall komplett umgestellt auf eine offene Kommunikation und es gibt kein Wissensgefälle mehr in dem Sinne. Klar gibt es immer Leute, die spezialisierter sind, aber die sollen das auch bleiben. Das sind auch Dinge, die können wir auch gar nicht an alle weitergeben. Aber es ist schon wichtig, dass wir in der Breite viele Dinge kommunizieren, damit wir alle schlau genug sind, um auch neue Konzepte zu entwickeln. Und das ist ein positiver Nebeneffekt, dass wenn man eine offene Kommunikationskultur hat, dass dann alle im Bilde sind und das auch dann nutzen können. Also wenn man nicht sagt, ich sitze auf einem Wissensschatz und den möchte ich auch gerne behalten und den miteinander teilt, dann merkt man auch, wie sich das im Unternehmen verteilt, wie plötzlich eine kleine Idee zu einer ganz großen wird oder wie auch, sagen wir mal, jüngere Kolleginnen oder Kollegen Ideen haben, die plötzlich zu einer ganz großen Sache bei uns geworden sind. Und das haben wir jetzt mehrfach erlebt. Wäre früher nicht vorgekommen, weil man natürlich erstmal an denen vorbei muss, die in irgendeiner Weise schon länger da sind, die auch einen höheren Rang haben oder so. Also es
ja, super
hat
motivierend.
Eine Menge Vorteile.
Das glaube ich auch. Sag mal, wie ist denn das, also hierarchiefreies Arbeiten für dich selber, war das wahrscheinlich auch, weil du eben schon so lange da warst, ja auch ein Umgewöhnungsprozess, sich darauf einzulassen und nicht jedes Mal zu zucken, wenn man denkt, jetzt wäre wieder der Moment, wo ich eingegriffen hätte und meine Empfehlung geäußert hätte, die ich dann auch gerne umgesetzt gehabt hätte. Wie war das für die leitenden Mitarbeitenden bei Wir Design zu sagen, ihr seid jetzt nicht mehr die Vorgesetzten eines Teams, ihr macht jetzt auch nicht die Ansagen, sondern ihr seid ein gleichwertiges Teammitglied wie die anderen auch. Fühlt man sich dann nicht in erster Linie als MitarbeiterInnen so ein bisschen zurückgesetzt oder irgendwie, dass man denkt, naja, ich habe mich doch jetzt bis hierhin entwickelt, für mich ist das jetzt irgendwie ein Rückschritt?
Ich glaube, am Anfang war das gar nicht so problematisch, weil es erstmal die Konsequenz noch gar nicht klar war. Also wir haben begonnen mit einem mit einem kleinen Event, also wo wir gesagt haben, wir wollen das versuchen, und dieses Event, dieser Event stand unter dem Motto Turnhalle. Wir haben uns in einer Turnhalle getroffen und haben uns neu aufgestellt, also im eigentlichen Sinne. Und da kam zum ersten Mal das Gefühl auf so, oh, jetzt ändert sich doch einiges. Geht denn das überhaupt? Und es war eigentlich die einhellige Meinung, das, was wir hier gerade machen, das geht gar nicht. Und da war dann der Geburtsmoment des Flips, weil dann gesagt wurde, lass uns das doch mal ausprobieren. Einfach mal 3 Monate. Und okay, darauf konnten sich alle einigen. Und deswegen war dann erstmal 3 Monate lang eine Versuchsstrecke. Da hat sich nach, glaube ich, 2 Wochen rausgestellt, das war eine gute Idee, es hat gut funktioniert. Und dann waren alle sehr zufrieden. Also es gab zumindest am Anfang zum Glück ein paar ganz gute Momente, in denen wir uns gut gefühlt haben, um dran zu bleiben. Und erst später, und ich glaube, wir sind jetzt gerade nach 5, 6 Jahren, sind wir tatsächlich an der Stelle, wo es nochmal eine ganz andere Diskussion gibt. Wir arbeiten mit einer gewissen Radikalität ohne Hierarchien, die dazu führt, dass bestimmte tradierte Gedanken nicht mehr funktionieren. Nämlich zum Beispiel dass die Frage nach Karriere. Also wie macht man in einem Unternehmen wie wir Design Karriere? Wie wird man bezahlt? Wie ist der Titel? Also diese ganzen Diskussionen, die wir auch in den Fachmedien überall auch lesen und hören, die haben wir natürlich auch, nur etwas anders.
Erzähl mal, was sind eure, wie anders sind sie bei Wir Design?
Ja, bei uns orientiert sich die ganze Diskussion weniger am Status, also das heißt an der Zugehörigkeit nach Jahren oder nach Rang, sondern eher nach Rollen. Und das ist, glaube ich, genau der große Unterschied. Wie oft habe ich eine bestimmte Rolle eingenommen? Kennzeichnet mich mehr als, wie lange bin ich im Unternehmen? Und das ist ein interessantes Thema, weil alle natürlich auch daran irgendwie wachsen und sagen können, das habe ich schon 2, 3 Mal übernommen, diese Rolle. Und damit bin ich dann auch wieder an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, wenn du diese Rolle schon mehrfach so eingenommen hast, dann diskutieren wir das auch in dem Fall mit allen anderen zusammen, ob die es auch so sehen. Also es gibt bei uns dann eine heiße Badewanne, heißt das Format. Erklär gleich, warum es so heißt. Wo es darum geht, einzuschätzen, ob das tatsächlich so richtig ist, dass jemand zum Beispiel sagt, ich möchte den nächsten Karriereschritt machen. Und darüber reden wir ganz offen. Also das heißt, es gibt Runden, in denen dann genau diskutiert wird, ob diese Rollen wirklich auch so ausgefüllt wurden, ob das so läuft, wie wir uns das auch vorstellen, ob das Potenzial tatsächlich da ist und so weiter. Das ist aber auch nicht eine Sache, die jetzt von der Geschäftsführung übernommen wird, sondern von den Leuten, die das fachlich beurteilen können, die im direkten Umfeld sind. Klingt für viele sehr unangenehm, ist es auch vielleicht manchmal, aber ich glaube, wir haben uns insgesamt daran gewöhnt, dass man auch offen miteinander über solche Sachen diskutiert.
Ich wollte gerade sagen, das bedingt ja eine unglaublich offene, aber gleichzeitig konstruktive, wertschätzende Art, miteinander umzugehen, in der es wahrscheinlich noch sehr viel häufiger um die Sache geht als normalerweise, ja. Weil man ja, ich sag mal, dann sagt jemand, ja, ich würde gerne den nächsten Schritt machen, und von seinen KollegInnen bekommt er gesagt, sehen wir eigentlich nicht. Also man kann sich ja kaum was Härteres vorstellen, dann doch lieber vom Chef oder der Chefin auf den, die man dann sauer sein kann. Mhm. Aber so ist es natürlich auch schon, also ich glaube, es braucht eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, es gehört wahrscheinlich zum Erwachsenwerden dann eines jeden Mitarbeitenden dazu.
Ne? Ja, es erfordert einen ziemlich hohen Reifegrad der Persönlichkeiten. Es ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, ein Unternehmen sind, das wirklich durchsetzt ist mit hochgradig reifen Menschen, die in der Lage sind, solche Themen miteinander zu diskutieren und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Also wir haben ganz viele Beispiele. Noch ganz kurz zur Badewanne. Das ist unser Format für Mitarbeitergespräche. Das funktionierte so, dass wir in dem alten Büro, in dem wir waren, hatten wir ganz viele Badewannen, weil das meine Wohnung war. Und wir wollten nicht dieses klassische, man setzt sich hin, redet mit dem Chef und wird halt so gesagt, was man gut und was man schlecht kann, sondern wir haben immer gesagt, wir setzen die Teams jetzt mal hier hin und lassen die mal über diese Person reden. So ein bisschen wie ein heißer Stuhl. Wir fanden einen heißen Stuhl aber doof und haben dann gesagt, geh doch mal hinter die Wand. Wir wollen nämlich nicht, dass du im Raum bist, sondern wir wollen über dich reden. Wir wollen nicht mit dir reden, sondern wir wollen einfach, hör zu, wie die anderen über dich reden. Das ist das Format. Und man konnte sich dann in der Zeit in die Badewanne legen. Da waren hinterher dann Kunststoffbälle drin. Da hat man einfach dann gelegen und zugehört, wie die anderen über einen gesprochen haben. Das war ein Teil unseres Mitarbeitergesprächs. Der andere Teil war, dass man sich die Fachleute im Unternehmen gesucht hat und gesagt hat, ich möchte von dir Feedback haben. Ich brauche, um weiterzukommen, ein fachliches Feedback. Und das waren 2 Komponenten eines Mitarbeitergesprächs. Und die Badewanne wird dann zum Beispiel eingerufen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne den nächsten Titel nehmen. Dann wird eine Badewanne einberufen, dann sitzen Leute wieder zusammen und sagen, wie findet ihr denn das? Und dann redet man darüber. Das ist ein, ja, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Aber es funktioniert und es funktioniert sehr gut. Und ich glaube, das ist auch das, wie es sein sollte, weil man weiß auch dann, woran man ist. Man ist auch dann weniger in so einer Neiddiskussion oder in so einer Ellenbogenmentalität. Und ich glaube, dass das auch ein Moment ist, in dem man wieder mehr Vertrauen aufbaut. Und das ist ganz wichtig. Ja, das ziehen wir weiter durch bis hin zur Frage, für wen arbeiten wir eigentlich und wer soll diese Jobs eigentlich machen? Auch da habe ich als Geschäftsführer die strategischen Leitplanken gesetzt. Aber ob wir wirklich für dieses eine Unternehmen arbeiten möchten, sollten, könnten, das sich jetzt gerade hier sozusagen als Aufgabe anbietet, das entscheiden die Teams dann auch wiederum selbst, weil die nämlich dann sagen können, nein, tut mir leid, für dieses Unternehmen aus ethischen Gründen oder aus, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, warum man eventuell für jemanden nicht arbeiten möchte. Neben der Fragestellung, ob die zu uns passen, ob die unser Portfolio passen, sozusagen von Kunden, für die wir arbeiten möchten, können die Teams es ablehnen bis hin zu dem Punkt, wo klar ist, wenn sich da niemand findet bei uns, dann müssen wir Danken ablehnen. Und das ist auch in Ordnung, weil auch die Situation kenne ich von früher, dass man dann Dinge auf den Tisch bekommt. Also dieses auf den Tisch bekommen, das gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt das auf sich auf den Tisch ziehen. Und auch da hast du wieder die Situation, dass du zwei Teams hast, die sich auf sowas bewerben in so einer Telefonkonferenz. Und die müssen dann in diesem Gespräch dann sagen, warum sie das bessere Team sind, ohne jetzt zu pitchen. Aber es gibt halt Kriterienkataloge und dann wird dann so, werden die Argumente ausgetauscht. Und das war zum Beispiel auch eine Frage, die früher kam, wie soll denn das bitte gehen? Also das muss doch ein Chef entscheiden, wer jetzt was macht und so. Und das wird nie funktionieren. Und das hat, glaube ich, in dieser ganzen fünfjährigen Geschichte von dieser Art der Jobvergabe einen Moment gegeben, wo wir mal dann von der Geschäftsführung als Moderator dazukommen mussten. Ansonsten haben die Kolleginnen und Kollegen das komplett alleine gemacht. Und der positive Nebeneffekt ist ganz einfach und es ist wahrscheinlich sogar nicht der Nebeneffekt, sondern der zentrale Punkt. Wir haben immer die besten Leute dafür gefunden. Also die Leute, die gesagt haben, hey, ich habe eine bestimmte Expertise, die wir da brauchen und mit dem und dem zusammen in meinem Team können wir diesen Job optimal bearbeiten. Das ist eine perfekte Grundvoraussetzung, wenn man sich den gegenteiligen Fall vorstellt. Man bekommt was auf den Tisch als einer ethisch zweifelhaften, sagen wir mal, Richtung, wo man sagt so, ich weiß nicht, ob ich für so ein Unternehmen arbeiten möchte. Und dann muss ich das auch noch bis morgen machen. Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, das sind auch noch Menschen, die sind so gar nicht mit mir kompatibel. Das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass entweder jemand krank wird oder aussteigt oder dass auch die Arbeit dabei dann nicht gut wird. Also so haben wir wirklich einen optimalen Zustand geschaffen, zumindest für uns. Und diesen Zustand, den pflegen wir. Und wir trauen uns da, glaube ich, schrittchenweise immer ein bisschen mehr. Und ich weiß, die meisten, die das hören, sagen, das kann gar nicht funktionieren. Ja, es ist erstaunlich, aber wenn man sich mal schrittchenweise dem nähert und das mal ausprobiert, wird man feststellen, das klappt sehr gut.
Was ist denn deine Erfahrung in Sachen Wirtschaftlichkeit? Ne? Also als du eben erzählt hast, das Team entscheidet, dann machen wir den Kunden oder nicht, da würden jetzt wahrscheinlich einige AgenturmanagerInnen da sitzen und sagen, um Gottes Willen, natürlich machen wir den Kunden, sonst können wir uns das alles gar nicht leisten, den ganzen Zauber hier. Ja. Wie ist das? Also hast du den Eindruck, dass es sich seitdem positiver entwickelt, weil du sagst, die Leute sind halt mit voller Power da, weil sie es dann wirklich wollen, wenn sie sich dafür entscheiden. Wir haben weniger Fluktuationen, weil die Leute zufriedener sind mit dem, was sie machen. Also es ist ja immer eine Vollkostenrechnung, eine Gesamtbetrachtung, die man da anstellen muss. Wie bewertet ihr den Erfolg dieses veränderten Systems?
Das ist auch eine spannende Frage, die wir uns natürlich am Anfang gestellt haben, die existenziell ist und sein kann und werden kann natürlich. Also es ist ja so, wir betrachten ja nur gerade so ein kleines Stückchen von dem Ganzen und ein großer anderer Teil in dieser ganzen Ideologie ist Transparenz und das heißt, alle Teams sind wie kleine Profit Center und wissen jederzeit und alle wissen es, wie viel Geld wir verdienen, beziehungsweise auch in Teilen, wie viel Geld die Teams kosten. Das heißt also, es gibt auch so eine extrem hohe Transparenz. Also du könntest jetzt hier bei uns jeden fragen, wie geht's uns gerade, und jeder könnte dir das sagen, weil wir regelmäßig informieren und weil die Teams separat nochmal einzelne Aufschlüsselungen bekommen. Der Effekt ist, wenn man Menschen findet, die das gut finden, die auch Spaß dran haben, erfolgreich nicht nur anhand von Designpreisen oder von ich weiß nicht, Lob oder irgendwas irgendwie zu definieren, sondern auch zu sagen, das macht richtig Spaß, ein gutes Projekt gemacht zu haben mit einer echt hohen Qualität. Und man hat dann auch geschafft, das in der richtigen Zeit zu machen. Man hat auch geschafft, vielleicht auch dadurch wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist, glaube ich, für viele bei uns eine neue Qualität gewesen. Nicht eine Belastung, sondern eher nochmal Ansporn und auch vielleicht sogar etwas, wo man sagt, so, das gehört zum normalen Geschäft dazu. Also ich glaube, auch da hat sich bei uns in der Kultur einiges geändert, weg vom, ich bin ja Designer, ich muss ja erstmal designen, hin zu einem ja, Intrapreneurship-Thema, ich bin verantwortlich. Das ist der große Unterschied. Ich bin nicht ein Designer, ich bin verantwortlich für diese Beziehung zum Kunden und für das Ergebnis. Und das muss inhaltlich perfekt sein, aber es darf nicht dazu führen, dass wir aufgrund der Perfektion vielleicht irgendwann mal das Unternehmen schließen müssen. Das ist jedem klar. Und das heißt, diese Transparenz, die wir ja mittlerweile standardisiert haben, also jeder weiß Bescheid, wie gesagt, die führt dazu, dass die Menschen bei uns extrem wirtschaftlich arbeiten. Und die Frage, ob man sich das erlauben kann, die haben wir für uns auch innerhalb von Prinzipien ganz klar definiert. Also wir haben ganz klar definiert, nach welchen Kriterien sich ein Team auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten überlegen sollte, ob es diesen oder jenen Kunden machen möchte. Da gibt es verschiedene Schlüssel, die wir da ausgerechnet haben und die alle kennen. Und man kann genau sagen, wollt ihr wirklich für diesen Kunden arbeiten mit einem sehenden Auge auf die Tatsache, dass ihr wahrscheinlich die nächsten 2 Jahre mit diesem Kunden kein Geld verdienen werdet, weil ihr ein hohes Invest tätigen wollt und so. Und diese Fragestellung ist eine ganz normale mittlerweile. Und ich finde das insofern auch entlastend, weil das ein Gedanke ist, den ich schon immer hatte, dass wir unser Geld verdienen müssen, was ich nicht als ehrenrührig oder irgendwie sowas empfinde, sondern das liegt in unserer Bestimmung als Unternehmen einfach auch. Wir müssen auch dafür sorgen, dass das, was wir anbieten, was einen Mehrwert bietet, was auch wirklich eine hochgradig qualifizierte Leistung ist, die wir da abgeben, dass das dazu führt, dass es uns dann auch länger gibt und dass wir qualitativ abgesichert sind. Und die Frage, ob man sich das leisten kann oder nicht, die müssen wir, glaube ich, so rum beantworten, dass wir sagen, viele Kunden können wir leider nicht bedienen, weil wir es uns nicht leisten können. Also nicht, weil wir könnten natürlich noch mehr machen, aber es kostet Geld und das ist etwas, was wir alle gelernt haben. Wir arbeiten lieber für Kunden, mit denen wir gerne arbeiten, die unsere Arbeit schätzen, deren Spirit wir auch schätzen und wir gemeinsam bessere Ergebnisse erzeugen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir immer stärker mit unseren Kunden zusammenarbeiten und das muss funktionieren. Und dann hat das auch eine extrem hohe Wertschöpfung dann später für unsere Kunden. Das ist das, worauf wir achten.
Können die Mitarbeitenden damit umgehen? Also mal angenommen, es ist so, dass die Einheit macht 200.000 positives Ergebnis oder 100.000 oder was auch immer. Dass die dann sagen, jetzt haben wir uns so dafür aufgerieben für dieses großartige Ergebnis und das steht da jetzt und jetzt. Also ist das nicht ein sehr menschlicher Reflex zu sagen, das gehört doch jetzt irgendwie uns? Also Stichwort Intrapreneurship. Klar ist kein Entrepreneurship, aber es ist ja schon das Prinzip letztlich auch der unternehmerischen Beteiligung. Wie löst ihr das? Also ist dann den Leuten klar, naja, das können wir ein Stück weit auch reinvestieren in Wir Design, um wiederum Infrastruktur, Zukunftsfähigkeit, Tools und all diese Themen auch zu bewerkstelligen?
Ja, das ist auch das Intensivieren von Incentivieren so rum von Gewinn ist natürlich, ist immer nur so eine schwierige Sache, weil wir wollen ja auch gar nicht Ziele setzen, also sagen, so, wenn du jetzt gut arbeitest, dann kriegst du so und so viel, weil wir definieren damit dann eigentlich ja nur einen Fixpunkt. Wir wollen gar keine Punkte setzen, sondern wollen einfach sagen, versucht das so gut und so lukrativ beziehungsweise so effizient wie möglich auch zu erledigen. Wir haben können das ziemlich genau ausrechnen. Wir tracken sehr viele Dinge. Also wir haben auch eine hohe Transparenz da drin, wie wir wissen immer ziemlich genau, wo wir gerade so stehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Wir haben uns irgendwann entschlossen zu sagen, wir teilen ein großer Teil des Gewinns wird ausgeschüttet an die Kolleginnen und Kollegen. Das heißt also ungefähr 35% des Gewinns wird jedes Jahr an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Der Schlüssel, wie das verteilt wurde, der wurde ebenfalls mit allen gemeinsam entschieden. Es gab früher sehr, sehr umfangreiche Formeln, wo genau definiert wurde, wenn man so und so lange bei einer 40-Stunden-Stelle und so weiter und so weiter, dann konnte man das ausrechnen, dann kriegt man den entsprechenden Anteil von dieser Prämie. Und wir haben uns dann jetzt für eine halbe Gießkanne entschieden. Also das haben die Kolleginnen und Kollegen sich überlegt, dass wir sagen, also ein Teil ist analog zu dem, wie man sozusagen situiert ist, in Anführungsstrichen, also wie lange ist man dabei und so weiter. Und zwar die Hälfte. Und die andere Hälfte geht linear an alle. Das hat den Effekt, dass die Leute, die nicht ganz so viel verdienen, die vielleicht einfach auch administrative Jobs machen, dass die überproportional davon profitieren. Das aber eben, weil alle anderen sagen, das finden wir gut. Weil die uns unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen. Und deswegen ist es auch nur gerecht, wenn die nochmal ein bisschen mehr dann von dieser Prämie abbekommen. Das beantwortet zwar nicht genau deine Frage, es geht aber nicht so in so eine lineare Bewertung von, ihr habt so und so viel Gewinn gemacht und deswegen könnt ihr so und so viel erwarten. Das gibt es nicht. Aber es gibt eine hohe intrinsische Motivation bei uns. Es ist wirklich, glaube ich, kann man sagen so, dass alle sagen, ich möchte gerne auch natürlich Geld verdienen und so und ich bekomme auch genug Geld bei uns. Und ich glaube, dass dieses zusätzliche Ausschütten einer Prämie einfach auch nochmal ein gutes Gefühl gibt. Und das ist das bessere Gefühl als dieses, ich kann jetzt noch 500 € mehr noch drauflegen. Das ist ein Zustand, der macht, glaube ich, der vergiftet die Umgebung, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht gut, Leuten zu sagen, du kannst, wenn du jetzt noch radikaler rangehst, kannst du noch mehr Geld verdienen. Du musst nur, und ja, wozu führt denn das? Das führt dazu, dass man nebeneinander sitzt und sich denkt, warum kriegt der eigentlich so viel und warum kriegt die so viel und ich möchte es eigentlich gar nicht.
Verursacht ja wieder Neid und eigentlich die Ellbogen, von denen du ja vorhin gesagt hast, dass ihr sie eben nicht haben wolltet durch dieses System. Das würde dann ja auch nicht mehr dazu führen, dass man Prinzipien folgt und zu der besseren Entscheidung kommt, sondern immer versucht, sich durchzusetzen, also sozusagen das Prinzip des Stärkeren jedes Mal zu spielen. Und das wiederum schafft dann ja auch nicht das Commitment mit diesem, ich nenne es jetzt mal Betriebssystem, was ihr für euch auch gefunden habt. Ne? Ja. Also es bedingt sich gegenseitig. Und was ich noch dich fragen wollte, weil das ja ein hochgradig identitätsstiftendes Konstrukt ist, hat sich das positiv auf, ich sag jetzt auch mal, Fluktuation oder Mitarbeiterbindung ausgewirkt?
Also wir haben traditionell eine hohe oder eine gute Bindung an unsere Kolleginnen und Kollegen. Ich würde sagen, man kann In der Übergangsphase vom alten ins neue System gab es sicherlich einige Leute, die mit dieser neuen Art zu arbeiten nicht unbedingt so gut klargekommen sind. Es gab sicherlich auch Leute, die gesagt haben, ich möchte lieber in einem anderen Unternehmen arbeiten, weil ich, also was vollkommen okay ist, und ich muss das auch nochmal betonen, ich glaube, es ist nicht jedermanns oder jeder Unternehmenssache, was wir hier machen. Das ist eine Sache, die da muss man eine gewisse Veranlagung zu haben und ich will die auch gar nicht werten. Also ich sitze nicht hier und sage, dass so ein System ist das Nonplusultra, das müssen alle machen. Um Gottes Willen, das darf es nicht geben, sondern wir machen das für uns so, wie wir das machen, um uns optimal auf andere Leute und andere Unternehmen einzustellen. Aber es funktioniert für viele Kolleginnen und Kollegen sehr gut, für den Großteil von den Kollegen, die jetzt noch da sind oder die da sind. Für ein paar galt das nicht. Die sind dann auch gewechselt und das war auch okay. Und ich glaube, dass im Moment haben wir nach wie vor unser stabiles Verhältnis von Zugängen und Abgängen. Und man braucht ja beides. Man braucht im Grunde auch immer wieder mal frisches Blut, das dann dazukommt, um einfach auch vielleicht neue Themen zu spielen. Und wir haben, glaube ich, da mittlerweile ein sehr tendenziell sehr stabiles, aber eben ganz normales Fluktuationsverhalten, könnte man so sagen.
Ja, wie du sagst, also Fluktuation ist ja per se auch, wenn sie nicht sozusagen irgendwie alle halbe Jahr bei jedem Einzelnen passiert, hat ja auch was sehr Gesundes und für das System ja auch auch wieder super Relevantes, ne? Weil jeder bringt ja von außen auch wieder neue Impulse rein und sonst habe immer das Gefühl, man ist sonst so leer genudelt, wenn man 30 Jahre zusammen in einer Konstellation zusammensitzt, dann passiert ja nichts Neues mehr oder man wird nicht mehr gefordert. Sag mal, wir haben jetzt über die Leute gesprochen, die Führungsmannschaft, die Mitarbeitenden, also die ehemalige Führungsmannschaft, muss man ja sagen. Mhm. Wie war das für eure Kunden? Haben die überhaupt gemerkt, dass sich was getan hat?
Die haben mit Sicherheit was gemerkt. Es ist aber so, wir haben diesen Plan, als wir ihn dann gefasst hatten und dass dann auch die Modalitäten für die Übergabe soweit geklärt waren, haben wir, glaube ich, dann doch einen sehr großzügigen und sehr langfristigen Plan gemacht. Und wir haben gesagt, in dem Moment, wo wir die Übergabe starten, bleiben alle Vorstände noch mindestens 3 Jahre an Bord. Und wir haben diese Phasen genau eingeteilt und haben genau überlegt, erstmal haben wir evaluiert, was macht ihr eigentlich? Also was hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, ist aber gar nicht so gemeint, sondern eigentlich nur, was passiert, wenn du morgen jetzt nicht mehr da bist? Welchen Impact hätte das auf uns? Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt für mich persönlich aber auch das größte Fragezeichen, weil ich versuche, von Personen zu einem Team zu kommen und in der Zeit ist erstmal klar gewesen zu dem Zeitpunkt, dass große Teile von V-Design auf den Personen lasten und die Säulen dargestellt haben. Wenn man die jetzt wegnimmt, dann wird es schwierig. Und deswegen haben wir 3 Jahre lang uns dann auch die Zeit genommen, um zu testen, um erstmal auch die Bereiche nochmal für uns klar zu kriegen, wer macht eigentlich was, haben uns eigentlich komplett neu strukturiert. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass dann in den letzten verbleibenden Monaten ungefähr ein halbes Jahr dann möglichst das ganze System schon komplett alleine läuft. Das hat aber auch schon ein Stück eher funktioniert. Also wir haben es relativ schnell geschafft, dieses selbsttragende System zum Fliegen zu bringen. Und ja, das war für viele alte Kundenbeziehungen, war das dann natürlich auch irgendwie auch belastend, weil unser Vorstand war da in dem Fall 35 Jahre am Start. Da gibt es auch ganz lange Geschäftsbeziehungen. Aber zum Schluss war es dann so, je mehr wir dieses System entwickelt haben, umso weniger relevant war das. Und das ist natürlich zum Glück so gelaufen, weil ich hätte in dem Fall nicht diese ganzen Beziehungen als eine Person übernehmen können, die jetzt viel vorher über 35 Jahre entwickelt haben.
Mhm. Absolut. Und trotzdem, also stellen wir gerade die Frage, man sagt ja so häufig, unser Agenturbusiness ist ein People-Business. Natürlich, weil Menschen mit Menschen zusammenarbeiten, aber weil es auch immer Menschen gibt, die natürlich über die Zeit ihrer Karriere und ihre Erfahrungen Menschen kennengelernt haben. Du hast vorhin das Wort Vertrauen erwähnt und auch das spielt sich ja ab, nicht unbedingt zwischen Organisationen und Kunden, sondern auch wiederum zwischen Menschen. Mhm. Aber ich habe bei dir jetzt rausgelesen, ihr habt es einfach auf viel mehr Menschen verteilt, die sich gleichermaßen im Sinne des Intrapreneurships für diesen Kunden auch verantwortlich fühlen.
Korrekt, ja. Bei uns ist es so, wir haben die Kundenverantwortlichkeiten bei uns definiert, haben auch gesagt, wie funktioniert das eigentlich? Weil das sind alles so Fragen gewesen, die man sich dann stellen muss. Wer ist denn jetzt verantwortlich, wenn keiner da ist, der den Hut auf hat? Da haben wir gesagt, okay, wir machen das so, dass wir immer 2 Hüte haben. Also es gibt einen administrativen und einen, sagen wir mal, strategisch-inhaltlichen Part. Und es muss immer für jeden Kunden mindestens diese 2 Personen geben, die das übernehmen. Die sind dann auch die direkten Ansprechpartner und so weiter. Und das heißt, wir haben jetzt eben nicht mehr nur noch 4, sondern wir hatten plötzlich viel, viel mehr, also eher 35 Teams, die diese Kundenbeziehung aufnehmen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Also es ist natürlich auch immer eine Übergangsphase, in der sich die persönlichen Beziehungen, die sich aufgebaut haben, dann verschieben. Das war für mich persönlich auch mal ein großer Schritt, weil ich ja aus dem Operativen ins Strategische rüber gewechselt bin. Aber immer noch meine Kundenkontakte, die ich sehr liebe und die immer noch da sind. Das ist auch durchaus möglich. Ich bin ja nicht aus der Welt sozusagen und ich habe immer noch meine Expertise und bin im Daily Business auch unterwegs. Aber es ist schon, es gab schon einen deutlichen Wandel von diesen fokussierten, auf die 4 fokussierten Kundenbeziehungen hin zu einem deutlich breiteren Spektrum. Und viele dieser Kundenbeziehungen haben, glaube ich, auch sogar gewonnen. Also ist nicht so, dass man jetzt nur verloren hat und sagt, oh, das ist aber schade, dass er nicht mehr da ist, sondern es gab auch viele Kundenbeziehungen, die gesagt haben, das ist auch irgendwie immer ganz gut, nochmal jemanden zusätzlich kennenzulernen oder nochmal eine andere Facette von V-Design kennenzulernen. Und das hat auch in manchen Fällen die Beziehungen auch wieder ein bisschen belebt.
Ja, das glaube ich, ist ja gerade bei langjährigen Beziehungen so, dass man das nicht außer Acht lassen darf, dass auch da gerne immer mal wieder positive Überraschungsmomente und Neuerungen kommen. Das ist ja wie in einer guten, ich sag mal, partnerschaftlichen Beziehung ja auch so. Auch so ist, dass man nicht sagt, ja, jetzt sind wir halt zusammen, wir haben halt geheiratet, jetzt ziehen wir das irgendwie durch, sondern auch da mag man ja positiv überrascht werden und auch hier und da eine Neuerung einführen. Sag mal, mit Blick zurück auf euren Transformationsprozess, der ja irgendwie nie abgeschlossen ist, aber trotzdem sozusagen die Reise, so hast du sie ja vorhin genannt, bis hierher. Gibt es irgendwas, was du jetzt nach dem Wissen, das du auch hast oder nach der Erfahrung, die ihr gesammelt habt, anders machen würdest oder anders gemacht hättest?
Es gibt eigentlich nur einen Punkt, den ich gerne anders gemacht hätte, und das war der, den ich zu Beginn auch schon mal genannt habe, dass man gleich durchstartet an beiden Standorten. Das hat doch eine Menge Kraft und Zeit wahrscheinlich gekostet. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ein Experiment, das man da natürlich startet, das nicht ganz ungefährlich sein kann. Und deswegen kann ich die Motivation dahinter auch gut verstehen. Ich hätte es aber vermutlich, glaube ich, eher lieber mit einem System dann ausprobiert, um dann zu sagen, das hat nicht funktioniert, wir müssen das wieder zurückstellen. Und ansonsten, eigentlich fällt mir dazu nichts weiter ein. Ich finde, es hat sich in allen Bereichen deutlich verändert. Und was ich vor allem hochgradig schätze an diesem neuen System, ist, mit welcher Dynamik wir uns weiterentwickelt haben, gerade auch in Bezug auf diese ganzen Herausforderungen, die man so hat, nämlich Digitalisierung. Und wir müssen die Markterfordernisse irgendwie auch optimal bedienen. Und der Effekt von diesem System ist, dass die Leute an den Kunden, mit den Kunden zusammen, für die Kunden zusammen Dinge entwickeln, das ins Unternehmen reinziehen und wir das innerhalb des Unternehmens sofort weiterentwickeln und Leute dazu holen, die sagen, das finde ich auch interessant, das ist auch was für mich, für meine Kundenbeziehung und ich habe übrigens auch etwas, was vielleicht für dich interessant sein kann. Und da haben wir ganz viele tolle Formate entwickelt, wo wir diesen Wissenstransfer forcieren und weiterentwickeln. Und ich bin auch echt froh, dass die Technik da so ist, dass wir Sachen wie unsere regelmäßigen Akademien, die wir machen, dass die dann auch gleich als Videostream da sind. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon mir Sachen nochmal angeguckt habe, weil es erstens inhaltlich interessant war und zweitens, weil ich dachte, da war doch irgendwas, das muss ich mir nochmal anschauen. Und das ist extrem hilfreich. Also die Technologie hat uns da auch sehr geholfen und wir sind auch froh, dass wir sehr früh begonnen haben in diese ganzen Sachen, die wir jetzt für den Lockdown gebraucht haben, dass wir die schon am Start hatten, bevor dieser Lockdown überhaupt erst angefangen hat. Und deswegen, Technologie ist extrem wichtig und ansonsten, nee, nur diese Sachen mit dem System.
Aber das ist doch gut. Und auch da zeigt sich ja, es gibt doch diesen Spruch, der ist schon ein bisschen abgedroschen, aber ich finde sehr wahr, sozusagen, dass man das Leben vorwärts lebt und rückwärts dann eben versteht, sage ich mal so, verknappt von der Aussage. Ja. Und das zeigt ja eigentlich dein Beispiel auch aus dem Wissensstand von damals und der Sorge. Ich meine, ihr wart sehr mutig und trotzdem ist man ja nicht, wie soll ich sagen, völlig, völlig frei von Risiken. Das ist ja auch die Verantwortung eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Von daher kann ich das zu 100% nachvollziehen. Und klar hätte man sich einige Irrungen und Wirrungen gespart, aber dann wäre es halt nicht das Leben, Punkt. Ne? Also ich meine, das gehört irgendwie dazu. Dirk, ich danke dir total für diese spannende Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass sich bestimmt der ein oder die andere danach nochmal bei dir meldet. Bestimmt, um den Namen des Coaches rauszufinden, der so hart, tough und ohne Empathie diesen wunderbaren Transformationsprozess geführt hat. Und ich freue mich, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Super, super wertvoll. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.